Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Steuerberater und Partner an unserem Frankfurter Standort und darf Sie zu unserer offiziellen Sommerfolge begrüßen. Wir schreiben das Tax-Update für den Monat Juli und passend zum Juli sind auch draußen die Temperaturen angestiegen. Wir haben knapp 30 Grad hier in Bockenheim in dem feinen Tonstudio vom Sascha und wir haben auch einige heiße Themen mitgebracht. Die stelle ich natürlich wieder nicht alleine vor. Gott sei Dank bin ich nicht alleine. Ich gucke als erstes über den Tisch zur Nathalie Sieb, Steuerberaterin aus unserem Standort in Frankfurt. Grüß dich, Nathalie.
Hallo Philipp, schön wieder dabei zu sein.
Ja, schön, dass du dabei bist. Und dann gucke ich nach rechts, noch ein Steuerberater mit angereist aus Frankfurt, diesmal mit dem 50er Roller, der draußen vor der Tür steht bei dem Wetter, der Alexander Seidel, unser Umsatzsteuerexperte. Grüß dich, Alex.
Hallo Philipp, grüß dich, ich bin bestens angekommen.
Ja, perfekt, das höre ich gern. Ja, damit wir auch direkt ankommen können in der Steuerpolitik, würde ich sagen, starten wir dann auch direkt damit los. Ein bisschen was passiert, beziehungsweise ist ein bisschen was geplant, jetzt kurz vor der Sommerpause des Bundestages. Der geht ja jetzt im Juli in die wohlverdiente Sommerpause, sagen wir mal. Und vorher soll noch ein bisschen was passieren und das haben die jetzt relativ clever gemacht. Ende Mai kam der Referentenentwurf für, und jetzt lese ich den Satz mal vor, das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Ja, knackiger Name, aber es sind ganz gute Themen dabei und gleichzeitig ist das jetzt auch schon der Regierungsentwurf, weil das alles relativ parallel eingebracht wurde. Wie gesagt, die neue Bundesregierung möchte da keine Zeit verlieren und dieses Gesetz soll tatsächlich sogar noch vor der Sommerpause Mitte Juli verabschiedet werden. Wir haben nochmal ein paar Eckpunkte mitgebracht, also die wichtigsten Themen sind im Endeffekt die Einführung einer, ja, sag ich mal, vorübergehenden degressiven AFA für alle Wirtschaftsgüter, bewegliche Wirtschaftsgüter, um genau zu sein, des Anlagevermögens, die nach dem 30.06.2025 und vor dem 01.01.28 angeschafft oder hergestellt worden sind. Für die darf der dreifache AFA-Satz aber höchstens 30% in Anspruch genommen werden im ersten Jahr und dann gelten ganz normal die Regelungen der degressiven AFA weiter. Dann haben wir noch die ja sehnlichst erwartete schrittweise Senkung des Körperschaftssteuersatzes. Die soll ab dem 01.01.2028 erfolgen, jedes Jahr um 1%, bis wir dann im VZ 2032 dann entsprechend bei 10% angekommen sind. Gleiches Spiel beim Thesaurierungssteuersatz nach 34a ESTG. Der beträgt derzeit 28,25% und der soll in drei Stufen dann auf insgesamt 25% abgesenkt werden. Das soll dann ab dem VZ 2032 dann auch gelten. Von daher, da können sich dann auch alle entsprechend freuen, die diese Regelung in Anspruch nehmen. Und zu guter Letzt haben wir noch einen ziemlichen Knaller für alle E-Fahrzeugnutzer oder die zumindest überlegen, sich ein E-Fahrzeug anzuschaffen. Hier gibt es nämlich eine arithmetisch degressive Abschreibung, die geplant ist oder ins Gesetz aufgenommen werden soll. Und da soll im ersten Jahr tatsächlich 75% der Anschaffungskosten als AFA geltend gemacht werden dürfen. Die nachfolgenden Jahre vermindern sich dann logischerweise, weil es bleibt nicht mehr so ganz viel übrig. Da sind wir dann bei 10, 5, 5, 3 und 2% und nach 6 Jahren ist das E-Auto dann auch abgeschrieben. Genau. Dann haben wir noch die Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der Dienstwagenbesteuerung für die E-Fahrzeuge. Da gibt es ja eine Begünstigung und hier wird entsprechend auf 100.000 Euro angehoben. Von daher können da jetzt auch, ja, wir haben es eben schon gesagt in der Vorbereitung, etwas dickere Schlitten dann entsprechend angeschafft werden. Dann als letzten Punkt nehmen wir noch die Ausweitung der Forschungszulage mit auf. Da soll die Bemessungsgrundlage ausgeweitet werden, beziehungsweise die ja, Forschungszulage erhöht werden. Und das ist an sich auch ein ganz feines Thema, weil da kann man sich im Zweifelsfall auch noch ein bisschen an Steuern sparen. Ja, was es nicht geschafft hat, was aber natürlich auch noch kommen soll, ist die sogenannte Schnitzelsteuer, die Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf die Gastronomie ab 01.01.2026. Die ist jetzt noch nicht drin, die soll aber noch kommen und auch die Entfernungspauschale hat es jetzt noch nicht ins Gesetz geschafft. Von daher, da warten wir mal, was im Laufe des Jahres passieren wird. Ja, wir haben eben gerade schon mal diskutiert, was halten wir davon, von diesem Gesetzentwurf? Ihr beide wart auf dem Bundessteuerberaterkongress in Dresden, da wurde das Thema ja auch schon kurz andiskutiert.
Ja, grundsätzlich ist es natürlich gut, die deutsche Wirtschaft ankurbeln zu wollen und das auch möglichst schnell zu tun. Wie stark die Anreize da jetzt sind, ist wahrscheinlich unterschiedlich zu beurteilen. Ich finde es gut, dass jetzt auf jeden Fall mal ein Gesetz bzw. ein Entwurf auf den Weg gebracht worden ist, um Anreize zu schaffen und natürlich um die Prognosen, die ja relativ, ich sag mal, mager ausgefallen sind mit Wirtschaftswachstum 0%, auch wieder ja in die richtige Richtung zu lenken.
es sind Schritte in die richtige Richtung auf jeden Fall, ob das jetzt ausreicht.
Ja, ich würde auch sagen, dass es ein Tick zu spät kommt. Also ab 2028 die Senkung hätte man schon etwas früher ansetzen können. Und auch die degressive AFA bringt jetzt auch nicht eine enorme Steuerersparnis, zumal das ja auch immer betriebswirtschaftliche Überlegungen sind, ob ein Unternehmen eben investiert oder nicht. Also da ist bestimmt der steuerliche Anreiz nicht im Vordergrund.
Ja, es ist ein Bonbon, was man mal mitnehmen kann oder was man gerne in Anspruch nimmt. Aber wie du sagst, wenn man kein Geld für eine Investition hat, bringen die 30%, die man dann auch entsprechend die Steuerlast senken kann oder die Bemessungsgrundlage, dann entsprechend auch nicht viel.
Genau, und es ist bekannt, dass 30 Milliarden Euro Steuerausfall damit einhergehen. Und rund 2/3 davon Länder und Kommunen tragen. Und wenn man die Nachrichten verfolgt, dann weiß man, wie klamm die Kommunen sind.
Ja, absolut.
Und das wird auch nochmal zu Diskussionsbedarf führen müssen.
Da sind wir mal gespannt, was der Bundesrat dann entsprechend noch sagt oder wie da die Finanzierung dann auch geklärt wird. Ja, da wird noch viel passieren bis Juli und das werden wir natürlich dann im Tax-Update Juli oder August ist es ja dann nochmal aufnehmen und dann schauen wir mal, ob das Finanzierungsthema dann auch gelöst wurde und ob wir uns dann zumindest ab 2028 dann entsprechend auf diese Erleichterung bei den Steuersätzen dann freuen dürfen. Bleiben wir in der Steuerpolitik. Ich habe noch ein Thema mitgebracht und zwar aus dem hessischen Finanzministerium. Wir haben ja immer mal das Thema Pillar 2 aufgenommen gehabt und jetzt relativ bekannte Stimme oder kein Dafürsprecher, sondern ein Aussetzungsbegehren vom Herrn Dr. Lorz. Der hat nämlich gesagt, im Endeffekt findet er die Idee von Pillar 2 ganz gut, also dass es eine globale Mindeststeuer für alle Konzerne gibt und dass jeder nach der Idee 15% mindestens Steuern zahlen soll. An sich soll das eine ganz gute Idee sein, aber die Grundidee reicht halt nicht, wenn viele Staaten nicht mitgehen. Er hat das dann nochmal in Zahlen, ausgeführt. Also 140 Staaten haben sich zur Umsetzung eigentlich verpflichtet. Aktuell haben 35 Staaten diese Regelung umgesetzt. 27 Staaten sind aus der EU, da weiß man, wo der Großteil herkommt. Und wer halt nicht dabei ist, ist USA und China. Und wenn die Big Player da entsprechend nicht mitspielen, kann man schon mehr oder weniger erwarten, dass es dann hier in Europa ein Standortnachteil für die europäischen Firmen ist, wenn dann entsprechend hier relativ viel Umsetzungsaufwand dann anfällt. Und er hat sich jetzt tatsächlich für eine Aussetzung, ja, mehr oder weniger stark gemacht, dass doch mal darüber nachgedacht werden soll, erst was umzusetzen, wenn dann tatsächlich auch alle Staaten an Bord sind. Und ja, es geht so in die Richtung Bürokratieabbau. Das finde ich eigentlich ganz gut oder finden wir generell ganz gut, dass das hier vielleicht sogar mal ausgesetzt wird und eine bessere Regelung gefunden wird. Aber wir behalten das auf jeden Fall im Blick. Wie gesagt, das ist jetzt ein Vorschlag, das ist jetzt nichts Fixes. Aber zumindest wird die Diskussion angeregt und Polen hat ja auch schon mal ein paar, sag ich mal, Entwürfe im Rahmen der EU-Kommission dann vorgelegt, dass sich das Thema dann auch mal annimmt und dass das entsprechend dann auch für die Unternehmen umgesetzt wird, dass es nicht so viel Bürokratie auf deren Seiten dann anfällt. Ja, dann würde ich damit die Steuerpolitik schließen. Dann steigen wir direkt in den Ertragssteuerteil ein. Alex, du hast das Urteil des EuGHs bzw. jetzt das BMF-Schreiben zusammengefasst. Hier geht es um 6 ASTG in Verbindung mit einem Wegzug in die Schweiz. Allerdings altes Recht. Da darfst du gerne starten.
Ja, genau. Das Bundesfinanzministerium musste im Grunde auf EuGH-Urteile oder auf ein bestimmtes EuGH-Urteil, den sogenannten Wächtler-Fall, reagieren und auch auf ein BFH-Urteil aus dem Jahr 2023, damit sie das neue BMF-Schreiben, das im Juni veröffentlicht wurde, ja gänzlich nachvollziehen können, möchte ich mit Ihnen 3 Fragen bearbeiten oder durchgehen. Zum einen, wann grundsätzlich die Wegzugsbesteuerung Anwendung findet. Zum anderen, welche Rechtsprechung es hierzu in der Vergangenheit gab. Und zuletzt eben, welche Vorgaben das neue BMF-Schreiben mit sich bringt. Und da möchte ich auch sowohl auf die alte Rechtslage eingehen als auf die neue. Die Wegzugsbesteuerung, geregelt in § 6 ASTG, findet Anwendung, wenn Sie beispielsweise im Inland an einer Kapitalgesellschaft wesentlich beteiligt sind, also im Grunde die Beteiligung im Privatvermögen halten zu mindestens 1%, wie Sie das aus § 17 ESTG kennen, und sich dann dazu entscheiden, aus Deutschland wegzuziehen und somit nicht mehr als unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland gelten. Im Zeitpunkt des Wegzugs wird dann fingiert, dass Sie Ihre Beteiligung zum gemeinen Wert veräußert haben. Zielsetzung ist entsprechend, dass es im Zeitpunkt des Wegzugs zur Besteuerung kommt und die stillen Reserven dann nicht unversteuert bleiben. Das ist letztlich auch die Motivation hinter der Wegzugsbesteuerung im 6a StG und soll eben vermeiden, dass steuerlich motivierte Wohnsitzwechsel dann in Aussicht gestellt werden. Heißt für Sie künftig ein wenig vorsichtig sein, wenn Sie spontan in die Karibik, auf Hawaii oder nach Dubai auswandern möchten. Dann zur zweiten Frage, welche für Sie relevante Rechtsprechung ist bezüglich des 6a StG in der Vergangenheit ergangen? Da 6a StG in seiner alten Fassung die Möglichkeit einräumte, die Wegzugsbesteuerung unbefristet und zinslos zu stunden, dies aber eben nicht für den Wegzug in Drittstaaten erlaubte, wurde entsprechend geklagt. Und der EuGH entschied dann in dem schon genannten Wächtlerfall, dass die Wegzugssteuer auch dauerhaft und zinslos gestundet werden darf, wenn eben der Steuerpflichtige nicht nur ins europäische Ausland beziehungsweise in Mitgliedstaaten umzieht, seinen Wohnsitz verlegt, sondern eben auch in das Drittland. Zwingende Voraussetzung, das an der Stelle wichtig zu erwähnen, ist jedoch, dass mit dem betreffenden Drittland ein entsprechendes Freizügigkeitsabkommen vereinbart wurde. Letztlich wurde durch den EuGH so die Ungleichbehandlung beseitigt und der BfH bestätigte dann im Jahr 2023 auch nochmal auf nationaler Ebene die Auffassung des EuGHs, sodass letztlich die Stundung rechtswidrig war und gegen Europarecht verstieß. Jetzt zum abschließenden Punkt. Was regelt nun das neue BMF-Schreiben? Wie eingangs erwähnt, war das Bundesfinanzministerium infolge der Urteile gezwungen, seine Auffassung zur zinslosen und dauerhaften Stundung zu überarbeiten. In dem Schreiben stellt das Bundesfinanzministerium klar, dass die dauerhaften und zinslosen Stundungen auf Altfälle, also auf Wegzüge vor 2022, uneingeschränkt anzuwenden seien, unabhängig davon, ob man innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten umzieht oder in Drittländer mit entsprechendem Freizügigkeitsabkommen. Zudem lässt das Schreiben auch die rückwirkende Stundung zu, sodass Sie als Steuerpflichtige bereits gezahlte Wegzugsteuern zurückerstattet bekommen können und dies auch noch verzinst. Jetzt hatte ich eingangs auch erwähnt, dass ich einen Ausblick geben möchte, was die Regelung im ASDG ab 2022 betrifft. Für Fälle, die Paragraph 6 in der neuen Fassung angeht, dürfte die Regelung ebenfalls auf der Kippe stehen. Soll heißen, es gibt Stimmen, dass diese auch nicht europarechtskonform definiert oder verfasst wurde, weil eben weiterhin darin keine Stundungen geregelt sind, beziehungsweise erstmals keine Stundungen mehr geregelt sind und zulässt und somit ebenfalls gegen das Freizügigkeitsgrundrecht grenzüberschreitend verstoßen werden könnte. Da muss man eben noch etwas Geduld bewahren und auf die nächsten Urteile hoffen, die dann hoffentlich für mehr Klarheit und Rechtssicherheit sorgen werden und dann auch die neue Fassung des 6 ASDG entsprechend beurteilen werden.
Genau, das beobachten wir auf jeden Fall. Ich bin ziemlich sicher, dass da ziemlich viele Urteile dann auch folgen werden, weil die ersten werden wahrscheinlich dann schon den Klageweg bestritten haben, weil ja 1.1.2022, die Veranlagungszeiträume sind schon abgeschlossen. Von daher, da wird schon der ein oder andere Fall dann vorm Finanzgericht oder vielleicht sogar schon vom BfH gelandet sein. Genau, das beobachten wir weiterhin. Wenn es da Neuigkeiten gibt, nehmen wir das gerne noch auf, packen das in die Shownotes, dass Sie sich im Zweifelsfall auch das BMF-Schreiben nochmal anschauen können. Genau, dann habe ich noch was aus dem internationalen Steuerrecht mitgebracht, fand ich ganz spannend. Und zwar betrifft das die Non-Dom-Regelung in UK. Und zwar die bisherige Regelung ermöglichte es eigentlich Personen ohne dort dauerhaftes steuerliches Domizil in UK, ihre ausländischen Einkünfte nur bei der Überführung ins Vereinigte Königreich entsprechend zu versteuern. Das war an sich relativ schön für alle international vermögenden Millionäre, die relativ viel mobiles Vermögen im Ausland hatten und das nicht unbedingt nach UK überführen mussten. Die konnten sich dann entsprechend relativ viel Steuern sparen und diese Regelung sollte jetzt April 2025 abgeschafft werden. Und das gab einen riesen Aufschrei. Und zwar haben wir jetzt mal einen Bericht, und den fand ich extrem spannend, von Henley & Partners. Die haben nämlich jetzt geschätzt bzw. ermittelt, dass 2025 aufgrund dieser Regelung in UK ungefähr 16.500 Millionäre angekündigt haben, das Land zu verlassen. Gesamtvermögen ungefähr 90 Milliarden US-Dollar oder Euro. Also genau den Betrag habe ich, beziehungsweise die Währung habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber das ist ein Riesenbetrag, und das sorgt jetzt langsam für ein Umdenken, ob das dann entsprechend Ziel der ganzen Sache war. Weil ich glaube, in Monaco, die können sich kaum noch retten vor Umzugsanträgen etc. Da wollen dann doch relativ viele wieder in Steuerparadiese umziehen. Und jetzt gab es eine kühne Idee von Nigel Farage. Der ist ja mittlerweile auch schon relativ bekannt, spätestens seit dem Brexit. Und der hat jetzt einfach mal in den Raum geworfen, man soll doch eine Einmalzahlung von 250.000 Pfund pro Person erheben, damit diese die Regelung auch weiterhin beibehalten können. So könnte man zumindest ein bisschen Geld einnehmen über diese Millionäre, die da im Land verbleiben könnten mit diesen 250.000 Pfund Gebühr. Und das Geld kann dann entsprechend an niedrig vermögende Personen dann weitergeleitet werden. Ganz spannende Idee, da ist auf jeden Fall viel im Wandel, und das werden wir auch beobachten, weil ich finde das Thema extrem spannend, und das zeigt, dass wenn dann Ankündigungen kommen, dass so viele Leute umziehen, beziehungsweise wenn die Regelung nicht genau das trifft, was eigentlich geplant war, dann kann das dann auch für ein Umdenken sorgen, und es ist schön, dass zumindest die Leute das dann realisiert haben und dann auch hier entsprechend prüfen, ob das dann noch überhaupt Sinn macht. Genau, dann bleiben wir aber im Ertragssteuerrecht, gehen wir in den nationalen Bereich. Nathalie, du hast ein schönes Thema mitgebracht, und zwar ein BMF-Schreiben, allerdings ein Entwurf zur Abgrenzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendung bei der Instandsetzung.
Ja, vielen Dank, Philipp. Es macht einen großen Unterschied eben im Steuerrecht, ob bestimmte Kosten sofort steuerlich abgesetzt werden können, wie bei sogenannten Erhaltungsaufwendungen, oder ob sie eben über Jahre hinweg abgeschrieben werden müssen, wie bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Vor allem bei Sanierung und Modernisierung von Gebäuden kann das finanziell enormen Einfluss haben. Und die Finanzverwaltung plant eben nun, ihre bisherigen Regelungen zur Abgrenzung von Anschaffungs-, Herstellungs- und Erhaltungsaufwendungen bei der Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden umfassend zu überarbeiten. Dafür gibt es den von dir eben angesprochenen neuen Entwurf eines BMF-Schreibens, das seit dem 5. Juni zur Anhörung bei den Verbänden liegt. Ich habe hier mal ein paar besondere interessante Punkte mitgebracht, was im Entwurf aufgelistet wird. Da geht es zum einen um die Betriebsbereitschaft eines Gebäudes. Die wird künftig aus zwei Perspektiven betrachtet. Zum einen aus dem Objektiven, also ob alle wesentlichen Teile nutzbar sind, und zum anderen aus der subjektiven Perspektive, also was mit dem Gebäude konkret vorgehabt wird. Stichwörter sind hier Standardhebung und Standardgebäudeerweiterung. Bei der Frage nach der Standardhebung eines Gebäudes geht es künftiger strenger zu. Es zählt ausschließlich die Qualität und Ausstattung von Heizung, Sanitär, Elektroinstallation und Fenstern. Maßnahmen, die nicht diese Ausstattungsmerkmale betreffen, sollen nicht in die Standardhebung einfließen. Interessant ist hierbei, dass eine zusätzliche Wärmedämmung bei der Standardbestimmung nicht zu berücksichtigen ist. Also heißt, bei Wärmedämmung bleibt es bei sofort abziehbarem Aufwand in der Regel. Dann ein weiterer besonderer Punkt, auch kleine bauliche Erweiterungen wie zum Beispiel eine neue Gaube gelten jetzt klar als Herstellungskosten, egal wie groß oder wie klein sie sind. Der Einbau einer Wärmepumpe oder einer Solarthermieanlage allein führt bei dem Kriterium der Heizungsanlage noch nicht zu einer Hebung eines mittleren auf einen gehobenen Standard. Besonders spannend, bei Sanierung in Raten wurde der Betrachtungszeitraum von 3 auf 5 Jahre verkürzt. Das wirkt sich direkt auf die Frage aus, ob es sich um sogenannte anschaffungsnahe Herstellungskosten handelt. Das BMF liefert in dem Entwurf außerdem viele neue Beispiele, die das Ganze anschaulicher machen sollen. Dies ist als echter Fortschritt zu begrüßen. Auch wenn viele der Änderungen vor allem bestehende Rechtsprechung einarbeiten, gibt es einige wichtige Neuerungen, die man im Blick haben sollte. Gerade für Vermieterinnen, Investoren oder alle, die Sanierungen planen. Besonders positiv hervorzuheben ist, wer nach 3 Jahren saniert und unterhalb der 15%-Grenze bleibt, kann typische Sanierungen im Wohnbereich, beispielsweise Wärmedämmung und Wechsel von Gasheizung zu Wärmepumpe, direkt absetzen. Jetzt liegt es an den Verbänden. Sie haben noch bis zum 11. Juli Zeit, um Stellung zu beziehen. Und ob das finale Schreiben noch Änderungen bringt, bleibt abzuwarten.
Ja, das nehmen wir dann auf jeden Fall gerne auf. Bis dahin nehmen wir die Änderungen bzw. den Entwurf gerne mit. Gerne mal reinschauen, da sind viele schöne Sachen dabei. Ich bin ja immer ein Riesenfan von Beispielen, die vereinfachen die Sache im Endeffekt massiv. Bzw. wenn man den direkten Fall hat, dann hat man da natürlich auch Rechtsklarheit ein Stück weit. Von daher warten wir mal ab, was dann im Juli noch geändert wird oder ob es noch Änderungen gibt. Und falls das finale BMF-Schreiben dann gekommen sein sollte, dann nehmen wir das natürlich dann auch in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, je nachdem wie lange es dauert, dann mit auf. Da schon mal besten Dank für die Zusammenfassung. Dann haben wir noch, bevor wir den Ertragssteuerteil schließen, ein Urteil, beziehungsweise das ist kein Urteil, das war ein Kracherurteil aus letztem Jahr. Wir haben das im Textupdate des Januars diesen Jahres schon mal aufgenommen. Das war ein absolutes Kracherurteil, was den Thema Querverbund bei den öffentlich-rechtlichen bzw. Betrieben gewerblicher Art betraf. Und da gab es jetzt ein BMF-Schreiben. Nathalie, das hast du uns auch kurz zusammengefasst.
Ja, ich habe den Nichtanwendungserlass dazu mitgebracht. Bei dem geht es ja um das Thema, das vor allem Kommunen, Stadtwerke und andere öffentliche Einrichtungen betrifft. Die Frage, wie Betriebe gewerblicher Art steuerlich zusammengefasst werden dürfen. Der Bundesfinanzhof hatte in seinem Urteil vom 29. August letzten Jahres entschieden, dass die sogenannte Kettenzusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art nicht zulässig ist. Und dieses Urteil, du hast es ja schon gesagt, hatten wir im Tax-Update im Januar ausführlich dargestellt. Das Bundesministerium der Finanzen hat nun deutlich auf dieses Urteil reagiert, und zwar mit einem Nichtanwendungserlass mit Schreiben vom 6. Juni. Das heißt, das BFH-Urteil ist über den konkreten Einzelfall nicht hinaus anzuwenden, und das ist wichtig für die allgemeine Verwaltungspraxis. Das BMF bleibt also bei seiner Linie aus dem Jahr 2009. Die Kettenzusammenfassung bleibt erlaubt. Für viele Kommunen ist das eine gute Nachricht, denn so können sie weiterhin defizitäre und rentable Betriebe steuerlich gemeinsam behandeln und Verluste dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Den Volltext gibt's auf der Webseite des BMF.
Das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere Sektkorken fliegen wird, weil das ist eine sehr, sehr gute Nachricht für alle Kommunen, die, wie der Alex ja vorhin gesagt hat, eh schon relativ klamm sind. Und das hätte dann natürlich nochmal entsprechend Sprengstoff gesorgt. Und das nehmen wir dann gerne mit, dass jetzt hier ein Nichtanwendungserlass dann entsprechend veröffentlicht wurde. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann würde ich den Ertragssteuerteil schließen, kurzen Pauseneinblender einspielen und dann melden wir uns gleich mit der Umsatzsteuer zurück.
Ja, Thema Umsatzsteuer. Dort haben wir ein eher kleineres Thema mitgebracht, aber dennoch ein sehr praxisrelevantes. Es betrifft die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und Sie alle wissen, wenn Sie innergemeinschaftliche Lieferungen beispielsweise erbringen, dass Sie diese dann am besten qualifiziert bestätigen. Und ab dem 20.07.2025 ist diese qualifizierte, aber auch die einfache Bestätigung nur noch elektronisch, also online möglich. Schriftliche oder telefonische Anfragen, wie Sie das gegebenenfalls noch machen, werden ab diesem Stichtag nicht mehr akzeptiert. Letztlich bedeutet das, dass auch der Anwendungserlass geändert wird. Und was ganz Schönes an der Änderung im Anwendungserlass, dass dort eben auch dargelegt wird, in welcher Form die qualifizierte und die einfache Bestätigung vorgenommen werden kann, soll heißen, dass dort auch dargelegt wird, dass eben Screenshots, wenn Sie sich die Bestätigung zum Beispiel auf der Seite vom BZST selbst einholen, auch genügen, um eben die Nachweiserbringung vornehmen zu können. Grundsätzlich empfehlen wir ohnehin die Schnittstelle, die auf der Seite des BZST vorhanden ist, zu nutzen, und in der Regel hat man ja nicht nur eine oder zwei Umsatzsteuer-Identifikationsnummern zu prüfen und eben durch diese Schnittstelle dann massenweise UST-ID-Nummern auf deren Gültigkeit überprüfen zu können. Die UST-ID-Nummern verlieren also nicht an Bedeutung und sind auch, da noch der Hinweis, auch zwingende Voraussetzung für die Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen. Wo tauchen Umsatzsteueridentifikationen noch auf? Sei der Verweis erlaubt auf § 14a, die besonderen Verpflichtungen bei der Rechnungsstellung. Auch hier sind Sie verpflichtet, bei grenzüberschreitenden Leistungen sowohl Ihre UST-ID-Nummer auf den Rechnungen anzugeben, als auch die UST-ID-Nummer des oder der Leistungsempfänger. Zudem, auch Voraussetzung für die Steuerbefreiheit, sind die UST-ID-Nummern zwingend in der zusammenfassenden Meldung anzugeben. Hier der Verweis auf 4 Nummer 1b USDG. Darin wenn man sich nicht nur in Paragraph 6a verliert, USDG. Darin ist eben auch verfasst, dass die zusammenfassende Meldung natürlich in richtiger Form mit dem richtigen Inhalt eingereicht, eben auch für die Steuerfreiheit zwingend ist. Ansonsten gibt es ja auch neuerdings die sogenannte Wirtschaftsidentifikationsnummer. Diese beiden Nummern, also UstID-Nummer und WID-Nummer, nicht miteinander vermengen. Beide Nummern laufen sozusagen separat nebeneinander her. Und die Wirtschaftsidentifikationsnummer, viele werden sie noch nicht erhalten haben. Das BZST wird Ihnen diese Nummer bis 2026 zuschicken wollen, soll künftig genutzt werden, um vor allem die Kommunikation mit den Behörden in Zukunft zu vereinfachen. Das war jetzt mal ein kleines Update über diverse Nummern, die es im Umsatzsteuerrecht gibt. Ja, die WID-Nummer vielleicht nicht zwingend dem Umsatzsteuerrecht einzig zuzuordnen. Aber letztlich ist meine Kernaussage, dass die Bestätigung nur noch online stattfinden kann und die UstID-Nummern weiterhin an Wichtigkeit nicht verlieren.
Das nehmen wir gerne mit. Auch besten Dank für das Update. Es kann nie schaden, dass man sich die Rechnung dann entsprechend auch nochmal anschaut, dass da alle Angaben drauf sind und dass auch bei den ZMs da ein bisschen aufgepasst wird. Von daher, das nehmen wir gerne mit, Alex. Und ja, dann würde ich direkt sagen, schließen wir den Teil der Umsatzsteuer. Da war das sonst diesen Monat nicht ganz so viel passiert. Dann gehen wir in den Bereich der Umwandlungssteuer. Nathalie, du hast uns da noch ein Thema mitgebracht. Hier geht's um Umwandlung, Verschmelzung etc. und die Handelsregisteranmeldung.
Ja, der Bundesgerichtshof musste sich mit der Frage beschäftigen, ob eine Schlussbilanz bei einer Verschmelzung auch nach der Handelsregisteranmeldung nachgereicht werden darf. Die Antwort lautet ja, aber nur, wenn es zeitnah nach der Anmeldung geschieht. Dies gilt unabhängig davon, ob die nachgereichte Schlussbilanz im Zeitpunkt der Anmeldung bereits erstellt war. Wie lag der Sachverhalt? Eine GmbH meldete im August 2023 ihre Verschmelzung zur Eintragung ins Handelsregister an. Ihre Verschmelzung sollte rückwirkend innerhalb der 8 Monate zum Stichtag 31.12.2022 erfolgen. Dem Verschmelzungsantrag waren beigefügt die Anmeldung durch den Geschäftsführer, der Verschmelzungsvertrag samt Verschmelzungsbeschluss, jedoch keine aktuelle Schlussbilanz. Die beiliegende Bilanz war zum August 2022 aufgestellt, also ein Jahr vorher. Das Registergericht hat den Hinweis gegeben, dass der Anmeldung zur Verschmelzung nicht entsprochen werden kann. Daraufhin reichte die GmbH eine unterzeichnete Bilanz zum Verschmelzungsstichtag per 31.12.2022 nach und diese nachgereichte Bilanz wurde im Oktober 2023 festgestellt, also 2 Monate nach der Anmeldung. Das Registergericht lehnt die Anmeldung ab, weil die Bilanz nicht den Anforderungen nach § 17 Umwandlungsgesetz erfüllt, weil sie nämlich erst 2 Monate nach der Anmeldung erstellt worden sei. Was sagt der BGH dazu? In seinem Beschluss stellt der BGH klar, eine Schlussbilanz kann auch nachgereicht werden, und zwar unabhängig davon, ob sie bei der Anmeldung schon existierte oder erst danach erstellt wurde. Wichtig ist nur, die Bilanz muss zeitnah nachgereicht werden. Was heißt in diesem Zusammenhang zeitnah? Im Regelfall, so der BGH, innerhalb 1 Monats nach gerichtlicher Zwischenverfügung. In dem Fall hat das Gericht die Eintragung zu Recht allerdings abgelehnt. Die GmbH hat die stichtagsgerechte Schlussbilanz erst im Oktober 2023, also nicht zeitnah nach der Anmeldung, nachgereicht. Das Registergericht hatte die GmbH mit der Zwischenverfügung vom 1. September nämlich darauf hingewiesen, dass die eingereichte Bilanz die 8-Monatsfrist nicht wahre. Das Registergericht hatte eine Frist von 1 Monat zur Stellungnahme eingeräumt und diese Frist hatte die GmbH fruchtlos verstreichen lassen. Damit war die Frist zur nachträglichen Behebung der unvollständigen Anmeldung eindeutig überschritten. Der BGH schafft mit seinem Beschluss nun mehr Rechtssicherheit für die Umwandlungspraxis im Bereich der Verschmelzungen, aber er lässt offen, inwieweit die nachgereichte Schlussbilanz zwingend festgestellt sein muss. Aber der Beschluss sollte eben auch nicht zur Nachlässigkeit verführen. Am besten sind bereits im Zeitpunkt der Anmeldung zur Verschmelzung alle erforderlichen Unterlagen vollständig.
Ich wollte es gerade sagen, das auf jeden Fall nicht als Einladung irgendwie verstehen, dass man die Sachen jetzt nicht einreicht und dann erst im Nachgang dann irgendwie nachreicht. Ja, das sollte man auf jeden Fall schon alles vorliegen haben. An sich bitter für den Kläger, aber für uns bzw. für alle Steuerpflichtigen oder Verschmelzer und Umwandler eine schöne Nachricht, dass man da entsprechend dann auch im Zweifelsfall, falls es mal zeitlich nicht klappt, noch ein bisschen mehr Zeit hat. Die Fristen sollte man im Auge behalten. Wir packen das Aktenzeichen noch in die Shownotes. Das heißt, falls Sie da irgendwie betroffen sein sollten, schauen Sie sich das gerne nochmal an. Ja, dann haben wir den fachlichen Teil abgeschlossen. Dann gehen wir noch in den Steuerknüppel und die Statistik des Monats. Der Steuerknüppel ist jetzt eigentlich ein Steuerknüppel, / Rechtsknüppel. Ganz spannender Fall. Und zwar geht es hier um Karl Clemens Veltins. Der ist jetzt 63 Jahre alt und der Name ist relativ bekannt unter den Biertrinkern. Es geht nämlich um den Spross der bekannten Bierdynastie. Und der war jetzt vorm Landgericht in Arnsberg unterwegs. Was ist passiert? Und zwar, er hat das Testament seiner Mutter gelesen und leider wurde er enterbt und hat sich gedacht, ja, irgendwie habe ich doch auch einen Pflichtteilsanspruch. Aber nein, ohne Streit ging hier gar nichts, weil im Endeffekt hat seine Mutter, und die Geschichte ist absolut witzig, beziehungsweise für ihn ziemlich bitter, und nach seinem 18. Geburtstag, der muss wohl feuchtfröhlich gewesen sein, hat ihn die Mutter dann am nächsten Tag geweckt und hat gesagt, hier Junge, wir fahren jetzt zum Notar. Am Notartermin oder beim Notartermin hat er dann im Endeffekt mit vollem Kopf oder mit Kopfschmerzen was unterschrieben. Das nannte sich Pflichtteilverzicht, dieses Dokument, und das wurde dann auch notariell beurkundet. Die Mutter hat das damit begründet, man muss das Vermögen schützen und entsprechend dann, das muss jeder machen in der Familie, von daher unterschreibt das ruhig, kannst mir vertrauen. Ja, im Endeffekt hatte die Mutter hier aber was anderes im Kopf und Ziel der ganzen Geschichte war im Endeffekt, die beiden Töchter, ja, sag ich mal, zu bevorteilen mit dem Erbe und den Sohn da komplett auszuschließen. Das hat der Sohn dann aber allerdings erst im Nachhinein gemerkt. Wie gesagt, die Mutter ist dann 1994 verstorben und dann hat er auch das Testament gesehen und dass er da entsprechend nicht bedacht wird. Und dann hat er gedacht, ja komm, dann gehe ich mal den gerichtlichen Weg und versuche zumindest meinen Pflichtteilsanspruch dann durchzusetzen. Ja, blöd gelaufen für ihn, weil das Ding ist notariell beurkundet gewesen. Das heißt, der Pflichtteilverzicht, der war entsprechend durch, der war beurkundet, von daher war es im Endeffekt nicht angreifbar und da hat er im Endeffekt dann auch Pech gehabt und die ganze Sache war dann entsprechend auch schon verjährt, weil er dann relativ lange gewartet hat mit dieser Klage oder mit dieser Anfechtung, sodass er jetzt im Endeffekt leer ausgeht. Ziemlich bitter für ihn. Für uns ist das ganz schön, weil erstens ist es eine witzige Geschichte, solange man nicht selbst betroffen ist und wir können da ein paar Tipps mitnehmen. Ich habe mir die mal von ChatGPT zusammenfassen lassen und ich fand das ganz gut, weil der hat mir 4 Punkte rausgegeben. Punkt Nummer 1, unterschreib nicht blind, auch nicht bei der Mama. Kann man gerne mal mitnehmen. Punkt Nummer 2, Pflichtteilsverzichte klingen harmlos, sind aber oft ein Vermögensgrab mit Siegel, deshalb immer prüfen. Punkt 3, lass dir alles erklären, am besten unabhängig beraten, beispielsweise durch einen Anwalt, auch kein schlechter Punkt. Und der letzte Punkt, den finde ich am besten, verzichte nie spontan und schon gar nicht nach einer Party mit Kopfschmerzen. Von daher, die können wir gerne mitnehmen, fand ich eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und damit wir noch ein bisschen den steuerlichen Bezug hinkriegen, habe ich noch gedacht, komm, berechnen wir mal, was bei 30 Millionen Euro Erwerb, das stand nämlich im Raum, da an Erbschaftssteuer rauskommen würde, wenn man jetzt mal diese ganzen, Abzüge und Begünstigungen dann außen vor lassen würde. Er ist der Sohn der Mutter gewesen, logischerweise, und bei 30 Millionen Euro steuerpflichtigen Erwerb wären jetzt 8,9 Millionen Euro Erbschaftssteuer fällig gewesen. Von daher, da hätte er zumindest noch 20 Millionen Euro übrig gehabt, hätte sich drüber freuen können. Aber dadurch, dass das Ding oder der Pflichtteilsverzicht notariell beurkundet war, kommt er da nicht mehr ran. Es ist noch nicht rechtskräftig. Das heißt, er hat noch eine geringe Chance, dass das eventuell über die nächste Behörde dann oder die nächste Instanz dann noch zu seinen Gunsten entschieden wird. Aber Stand jetzt sieht es erstmal schlechter aus. Von daher niemals nach einer Party zum Notar rennen und irgendwas verzichten, weil das kann im Endeffekt dann ein paar Jahre später, in dem Fall 1980 war, glaube ich, die Beurkundung. 45 Jahre später ist dann das böse Erwachen mit dem Gerichtsurteil dann entsprechend passiert. Das kann, ziemlich verheerende Auswirkungen für die Zukunft haben.
Aber das Geld ist ja nicht weg, es ist ja nur woanders, nämlich bei den Töchtern.
Du kannst ja den Herrn Veltins mal anrufen, kannst ihm das ja mal sagen. Ich denke mal, das würde ihn beruhigen, wenn er weiß, dass das Geld bei den Töchtern ist, beziehungsweise bei seinen Schwestern.
Also in Bezug jetzt auf die Erbschaftssteuer natürlich.
Ja, absolut, das ist richtig. Ja, witziger Fall, wie gesagt, nehmen Sie die Punkte gerne mit, die ChatGPT uns da zusammengefasst hat. Die 4 Punkte kann man sich, denke ich, hinter die Ohren schreiben und das hilft an der einen oder anderen Stelle im Leben auf jeden Fall weiter. Dann haben wir noch die Statistik des Monats. Nathalie, die hast du rausgesucht, fanden wir auch wieder super spannend. Umsatzsteuer-Sonderprüfung, da gab es jetzt wieder die Statistik, wie viel Mehrergebnis denn da reingeholt wurde in 2024. Und da sind wir bei 1,63 Milliarden Euro gelandet. Und wenn man das jetzt mal auf die Prüfer oder die Prüfung runterbricht, also insgesamt waren es knapp 65.000 Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, die durchgeführt wurden. Bei 1630 Umsatzsteuer-Sonderprüfungen bundesweit kommen dann im Endeffekt 39 Prüfungen pro Person raus. Und wenn man das Ergebnis jetzt mal runterrechnet auf die einzelne Person, hat jede Person im Schnitt ein Mehrergebnis von rund 1 Million Euro rausgeholt. Wenn man jetzt natürlich die Beamtenbezüge dagegen rechnet, kommt man da bei einem ganz guten Schnitt für den Staat raus. Schöne Statistik, kann man gerne mal mitnehmen. Wie gesagt, wenn Sie da weitere Zahlen haben wollen, packen wir da gerne noch was in die Shownotes. Das kommen alles vom BMF. Aber da gibt es noch einige weitere schöne Statistiken, die man sich im Zweifelsfall, wenn man in der Sonne Langeweile haben sollte, dann noch anschauen kann. Ja, damit haben wir dann auch die Statistik des Monats geschafft. Dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Dann schaue ich erstmal gegenüber. Bedanke mich bei der Nathalie Sieb, dass du dabei warst.
Vielen Dank, Philipp.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal einen schönen Urlaub. Der steht ja jetzt an. Und dann gucke ich nach rechts, Alex. Auch schön, dass du wieder dabei warst. Von daher herzlichen Dank.
Immer wieder gerne, Philipp.
Passt. Und dann bedanke ich mich noch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie wieder eingeschaltet haben beim Tax-Update für den Monat Juli. Wir bedanken uns auch für die Teilnahme an unserem Tippspiel für die Club-WM. Da sind einige Tipps eingegangen. Da wird dann in der nächsten Folge oder spätestens in der übernächsten Folge dann der Gewinner gekürt, der dann auch das DFB-Jubiläumstrikot dann in die Hand nehmen darf. Da können Sie schon gespannt sein. Und ansonsten wünschen wir Ihnen schon mal einen schönen Sommer. Genießen Sie die Sonne. Und wenn Sie uns hören, ja, dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Podcast hören, wenn Sie am Strand oder am Badesee oder sonst irgendwo liegen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie dann im Juli bzw. im August wieder einschalten, wenn es denn wieder heißt. Das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner.